13. Oktober 2017 wurde vom russischen Startplatz Pesets der Umweltsatellit Sentinel-5P erfolgreich ins All geschickt. Am Telefon grüße ich jetzt hierzu Herrn Andreas Schütz vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Schönen guten Tag, Herr Schütz.
Guten Tag.
Dieser Satellit ist Teil des Copernicus-Satellitenprogramms, das bis zum Jahr 2030 ca. 30 Satelliten umfassen soll. Um was geht es bei so einem komplexen Programm?
Dieses komplexe Programm ist eine Aufgabenstellung, die sich Europa gegeben hat, um den Beitrag zu leisten, den Klimawandel, die Erderwärmung und andere Folgen menschlichen Handels in der Atmosphäre, Auswirkungen auf die atmosphärischen Schichten, Auswirkungen auf das Eis, auf das Wasser, auf die Landoberfläche, auf die Biostruktur zu untersuchen und damit der Weltgemeinschaft zur Verfügung zu stellen. Bei dem Sentinel-5P handelt es sich ja um einen Atmosphärensatelliten, der sich speziell mit Spurengasen auseinandersetzt. Eigentlich eine Aufgabe, die wir vor 20 Jahren schon mit dem großen Umweltsatelliten Envisat, dem Nachfolger von ERS-1 und ERS-2, absolviert haben. Aber durch die hohe Spezialisierung der Sentinel-Satelliten erreichen wir natürlich hohe Genauigkeiten und kriegen ganz andere wissenschaftliche Daten, um, wie gesagt, die Folgen des Klimawandels untersuchen zu können.
Und dieses Programm, da ist natürlich das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt beteiligt, obwohl es ja eine europäische Geschichte ist, nämlich von der Europäischen Weltraumbehörde ESA, eine organisierte Mission, oder die ganzen Missionen sind von dort organisiert. Was umfassen diese Satelliten? Also es geht zum einen um die Erforschung der Atmosphäre, aber sicherlich auch über die Vegetation und Treibhausgase und sowas.
Ja, das stimmt. Wobei man muss hier mal die Sache genauer darstellen. Ja, die ESA organisiert diese Flüge und setzt diese Flüge um, aber Copernicus ist ein Raumfahrtprogramm der Europäischen Union. Das heißt, wird von der ESA organisiert und umgesetzt, nicht gesteuert. Steuern tut die EU, die ESA setzt um. Und im Auftrage der EU sind Wissenschaftler des DLR, zum Beispiel in Oberpfaffenhofen, Institut für Physik der Atmosphäre oder das Earth Observation Center, an diesem Programm, an diesem Sentinel-Programm beteiligt. Und ich denke, dass wir in den nächsten 4 bis 5 Wochen die ersten Daten von Sentinel-5B erwarten können. Und ja, das Spektrum deckt die gesamte Erdbeobachtung ab. Von der Erdoberfläche, Wasser, Eis, Biomasse bis in die hohen Atmosphärenschichten, also bis 100 Kilometer, bis die Atmosphäre, die die Erde schützt, eigentlich aufhört. Soweit reicht das Aufgabengebiet der einzelnen Satelliten und das natürlich mit Spektrometern, mit LIDAR-Instrumenten, Laserinstrumenten und anderen wird die Atmosphäre und wird die Erdoberfläche untersucht.
Dann kann man nur hoffen, dass die Politik dann auch aus diesen Daten die richtigen Schlüsse zieht. Nämlich zum Beispiel, was Erderwärmung angeht, wo es immer noch Menschen gibt, die das leugnen, dass das stattfindet.
Da dieses Programm durch die EU in Auftrag gegeben worden ist, kann man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die Daten dieses Programmes natürlich auch Auswirkungen auf die europäische Umweltpolitik, auf die Industriepolitik, auf die Wirtschaftspolitik haben werden, wenn es darum geht, die Dinge so zu steuern in der industriellen Produktion, dass halt die Umwelt keinen Schaden nimmt.
Herr Schütz, kommen wir zu einem weiteren Thema. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt unterstützt Unternehmen bei digitaler Produktentwicklung. Was hat man sich darunter vorzustellen?
Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt betreibt seit gut 20 Jahren den Bereich Technologie-Marketing, Technologietransfer. Hintergrund ist, dass wir auch die Aufgabe haben, wissenschaftliche Erkenntnisse, die wir erlangen, der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Und natürlich können aus diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen auch Leistungen entstehen. Das heißt Leistungen für Unternehmen, die diese Kenntnisse nutzen, um damit ganz profan gesprochen Geld zu verdienen. Beispiel Firewatch, ein Weltbrandfrüherkennungssystem, das in Berlin-Adlershof entwickelt worden ist, auf Basis einer Weltraumkamera, ist von einer Firma übernommen worden und wird jetzt weltweit vertrieben. Zweites Beispiel, der Bereich Robotik des DLR in Oberpfaffenhofen. Jahrelang sind Mitarbeiter des DLR, haben zusammengearbeitet mit KUKA, dem Roboterunternehmen, waren dort in der Forschungsabteilung und so haben Erkenntnisse aus der Weltraumforschung, Weltraumrobotik, Eingang gefunden in die Industrierobotik und in die Automobilrobotik. Und somit ist es, wie gesagt, auch in diesem Falle Aufgabe des DLR im Bereich Digitalisierung, nehmen wir den Bereich Kommunikation, Navigation, mit dem Bereich Datenübertragung, mit dem Bereich Datensteuerung. So werden dort Unternehmen unterstützt, im digitalen Bereich Firmen zu gründen Und das DLR bringt auch Leistungen, um diese Firmen weiter zu begleiten.
Herr Schütz, Sie waren Teil einer DLR-Delegation auf dem Internationalen Astronautischen Kongress 2017 vom 25. bis 29. September in Australien. Dort wurden natürlich auch Produkte des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt vorgestellt, auch der ESA. Man ist ja auch miteinander ins Gespräch gekommen, es wurden Verträge abgeschlossen. Was können Sie unseren Hörern dazu mitteilen?
Der IAC, der International Astronautical Congress, ist Jahr für Jahr ein Jahrmarkt der Weltraumfahrt, der Welt, insbesondere der Weltraumforschung. Und es gibt wohl keine Veranstaltung weltweit, auf der sich mehr Agenturchefs, Raumfahrtchefs, führende Wissenschaftler aus dem Bereich Raumfahrt oder aus dem Bereich Nutzung der Raumfahrt für irdische Anwendungen treffen. In Adelaide waren knapp 4.500 Delegierte aus mehr als 120 Ländern der Welt. Und natürlich nutzt man diese 5 Tage sehr intensiv dazu, sich auszutauschen. Wird natürlich vorher schon besprochen, wer trifft sich mit wem. Deutschland mit Russland, Japan mit den USA, die USA mit Südafrika, Deutschland mit Korea. Also viele Dinge werden vorher schon abgestimmt. Es werden die Inhalte festgelegt und natürlich nutzt man auch die Chance, Verträge zu unterschreiben über eine zukünftige Zusammenarbeit. Denn ich meine, was ist besser als ein Kongress, eine Messe, um die Sichtbarkeit für die internationale Kooperation zu erlangen?
Und haben Sie da auch Beispiele parat, was unterschrieben worden ist?
Deutschland hat in Adelaide zum Beispiel 2 Verträge unterschrieben mit australischen Universitäten in Sydney und Canberra. Und da geht es ganz konkret um die Zusammenarbeit im Bereich des Kleinsatellitenbaus mit dem Schwerpunkt Infraroterkundung Feuerwarnsatelliten. Denn da haben ja die Kollegen aus Berlin-Adlershof, aus dem Institut für optische Sensorsysteme, durch den TET-Satelliten und BIROS-Satelliten Erfahrungen, Kompetenzen und Kapazitäten. Und die Australier haben großes Interesse an dem Wissen des DLR, an der Technologie des DLR. Und aufgrund der Problematik Waldbrand, Steppenbrand, Buschbrand, den ja Australien hat, gerade an der Ostküste, sind die Kollegen natürlich interessiert, im universitären Bereich, aber auch im industriellen Bereich, solche Satelliten in den Orbit zu bringen. Dann haben wir unterschrieben einen kleinen Vertrag der Kooperation mit Südafrika, mit einer sehr aufstrebenden südafrikanischen Weltraumagentur, die auch unterstützt wird im Bereich der Erdbeobachtung, insbesondere was das Auffinden von Wasserressourcen betrifft.
Und natürlich gab es auch Kooperation mit Japan.
Auch Kooperationen mit Japan. Das haben wir im Prinzip auf dem IAC fortgesetzt, denn die deutsche Delegation war auf dem Weg nach Australien, haben wir kurz Pause gemacht in Japan und haben zum einen mit der japanischen Raumfahrtagentur JAXA ein Abkommen unterschrieben über eine unbemannte Mission im planetaren Bereich und wir haben im Ministerium, im japanischen Wirtschaftsministerium, einen Vertrag unterschrieben zum Thema Energieforschung, zum Thema Batterien und Speichermedien.
Gab es denn auch Überlegungen, inwieweit sich das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt an den zukünftigen Projekten beteiligen möchte, zum Beispiel was eine Mondstation betrifft? Denn hier gab es ja auch eine ganze Reihe von Überlegungen, wie könnte es weitergehen nach der Internationalen Raumstation?
Ja, da ist das DLR sehr intensiv beteiligt an diesen Diskussionen und wir bringen unsere Meinung, unsere vorstellenden Ideen ein. So hat Professor Dittus, Vorstandsmitglied des DLR für Raumfahrtforschung und Entwicklung, eine Vision 2025 des DLR vorgestellt, um mal einen Aufschlag zu machen, wie man sich die Zeit nach der ISS vorstellen könnte, mit sogenannten Free Flyern, das heißt also einzelfliegenden Laboren mit separaten Aufgabenstellungen, Forschungsaufgabenstellungen, die aber auch zusammengeschaltet werden können. Auch Ideen über andere Kooperationen auf bi- und trilateralen Bereichen. All das ist natürlich diskutiert worden und ich gehe fest davon aus, bei dem nächsten, also jetzt gegenwärtig bei einer Veranstaltung in Bremen, der SpaceTech Bremen, aber auch nächstes Jahr bei dem Space Symposium Colorado Springs und dann im nächsten Jahr ab dem 30. September 2018 der International Astronautical Congress in Bremen. Dort werden diese Diskussionen dann weitergeführt.
Es wird also eine spannende Zeit. Wir werden dabei sein. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Andreas Schütz vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Dankeschön.